Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Insa Wilke am Mikrofon. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzen Beate Tröger und Michael Braun. Es geht also um Lyrik heute. Wir widmen die Sendung einer einzigen Dichterin, nämlich Monika Rink, quasi zu ihrem 50. Geburtstag in diesem Jahr. Wobei das eigentlich nicht der Grund ist, warum wir ihr die ganze Sendung widmen wollen. Der Grund ist, dass sie zu den wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur gehört und längst nicht mehr nur in der Lyrikszene zu verorten ist. Zeit also für eine erste Retrospektive. Und passenderweise ist neben einem neuen Gedichtband ein Lesebuch erschienen. Aber vielleicht erstmal wirklich ein Rückblick, Beate Tröger. Erinnern Sie sich, wie es damals war, als Sie das erste Mal Monika Rink begegnet sind im Text?
Ich erinnere mich sehr gut daran. Es war der Band Zum Fernbleiben der Umarmung, ein Gedichtband, der bei Cookbooks erschienen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn sofort im Erscheinungsjahr 2007 gelesen habe, aber ich erinnere mich gut daran, wie ich ihn gelesen habe, in einem ganzen Schwung von Cookbüchern. Und wie ich mich auch sofort an bestimmten Gedichten sehr festgebissen habe, zum Beispiel an dem Titelgedicht oder auch an dem Gedicht Was machen die Frauen am Sonntag? Gedichte, von denen ich heute sagen würde, die gehören eigentlich fast schon in einen Kanon.
Michael Braun, Monika Rink betrat ja die literarische Bühne um das Jahr 2000 herum. Was verschob sich damals in Ihren Augen?
Als sie die Bühne betreten hat, hat sich erstmal gar nichts verschoben. Allerdings hat sich sehr schnell, als man gewahr wurde, Monika Rink, was sind denn das für Gedichte? Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unglaubliche Reflexionsschnelligkeit haben, dass sie nach allen Richtungen der Wissenschaften schauen, eben nicht nur nach Tradition der Dichtung, sondern eben auch nach Anthropologie, nach Ethnologie. Und die Monika Rink hat sehr schnell es verstanden, die Fäden, die zu diesen verschiedenen Wissenschaften zu knüpfen. Und die Erstbegegnung mit einem Gedicht, das mich richtig umgeworfen hat von Monika Rink, war das Gedicht Tour de Trance, also nicht Tour de France, sondern Tour de Trance. Und das ist das Gedicht, das mich ja sehr lange beschäftigt hat, in dem ich versucht habe, mich auch auseinanderzusetzen. Eine Drehbewegung in der Reflexion und in der rhythmischen Bewegung des Textes, wie ich sie vorher so noch nicht erlebt hatte und die mich sehr animiert hat zum Weiterlesen.
Diese Drehbewegungen finden inzwischen in den Arbeiten von Monika Rink seit fast 20 Jahren statt oder ziemlich genau seit 20 Jahren, wenn man von den veröffentlichten Texten ausgeht. Und sie teilt sie mit uns jetzt noch einmal in diesem großen Lesebuch, das Champagner für die Pferde heißt. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Prolog gelesen von Monika Rink selbst.
Es stellen viele, auch kluge Leute, angesichts von Gedichten das Denken ein, was eine unnötige und für beide Seiten bedauerliche Situation ist, so dass man sich ohne jede Polemik fragen muss, wer hat ihn, wer hat sie denn so zugerichtet? Das Gedicht selbst kann es nicht gewesen sein. Niemand kann auf Deutung verzichten, und eine gute Deutung ist mehr als das Tilgen der Irritation aus einem Verhältnis, das sich nicht unmittelbar enthüllt hat und mit hoher Verträglichkeit zum sofortigen Genuss angeboten. Dass Verzögerung ein Vergnügen sein kann, müsste den Leuten aus ihrem Liebesleben doch eigentlich vertraut sein.
Sehr nachdenklicher Ton, zugleich dieser Witz, der sie auszeichnet und vor allem, sie scheint über Gedichte zu sprechen, über das Lesen von Gedichten, die Lage des Gedichts, aber es geht doch um mehr. Verstehen Sie dieses Lesebuch auch als eine Äußerung zur Zeit?
Ja, also ich würde mal sagen, erstmal spricht hier nicht nur die Dichterin Monika Rink, sondern eben auch die Essayistin. Das ist auf gleicher Höhe zu sehen. Monika Rink hat ja auch schon sehr opulente Essaybücher veröffentlicht. Der Vorgänger dieses Lesebuchs Risiko und Idiotie, eine interessante Koppelung von Substantiven und die auch Programm ist. Und dieses Buch enthält ja über 250 Seiten Essays, ja, und Interventionen eben nicht nur in die Lyrikdiskussion, sondern Interventionen in die sozialwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Debatte. Gedichte, Ästhetik sind immer gebunden in Betrachtung der Sozialwissenschaften oder sollen selbst Sozialwissenschaft sein.
Ich würde mich aber auf jeden Fall auch dafür aussprechen, dass in dieser Stelle, die jetzt gerade zu hören war, dem Gedicht dieser Eigencharakter trotzdem zugesprochen bleibt. Also es gibt in dieser ganzen Voraussetzungshaftigkeit, in dieser stupenden Gelehrsamkeit, die Monika Rinks Arbeit auszeichnet, auch eine ganz lustvolle und ganz sinnliche und ganz anschauliche und ganz bildhafte Seite, die so für mich nur in Gedichten realisierbar und realisiert ist, wie sie eben in Gedichten realisiert ist. Also eine Verdichtung, eine Verknappung. Und diese Stelle, die wir gerade gehört haben, weist ja darauf hin zu sagen, die Irritation ist genauso wichtig wie das Tilgen der Irritation. Es gibt also immer auch so eine dialektische Spannung, die dann durch die Bilder des Gedichts zu was Höherem hin weist. Was ich damit sagen will, und das ist mir total wichtig, ist, dass diese Gedichte, obwohl sie so intellektuell aufgeladen sind, auch was ganz, ganz, ganz Zugewandtes und Zugängliches und Offenes haben. Da kommen wir vielleicht später.
Ja, ich meine, Frau Tröger, Begriffsstudio war ja das Erste, was die Monika Rink eröffnet hat. Vor über 20 Jahren hat sie ein Begriffsstudio eröffnet. Und wir sehen auch heute noch die Erträge dieses Begriffsstudios. Das Archiv, das ist ja ein kleiner Teil da ausgebreitet und vorgeführt in diesem Lesebuch Champagner für die Pferde. Und die Einträge sind etwa bei 4000 schon angelangt. Und genau dieses Verfahren des Begriffsstudios, das nämlich das Denken und die Poesie, die Begriffe erfrischt, wird dort vorgeführt. Dort wird nämlich unterschiedlichste Eintragungen, das können kleine Aphorismen sein, Wortspiele sein, kleine Fragmente aus Denkbildern, aus den Wissenschaften, das können auch poetische kleine Zeilen sein, werden da vorgeführt, fortlaufend. Und dieses Begriffsstudio, seit 1997, im Internet einsehbar übrigens, zeigt auch sehr viel über die Arbeitsweise von Monika Rink.
Ich merke, Sie sind begeistert von der Dichterin, Sie sind begeistert von der Denkerin. Das gehört beides zusammen bei Monika Rink. Diese Kapitel haben ja interessante Bezeichnungen in diesem Lesebuch, das über 500 Seiten dick ist. Ansprechen, schwimmen, schlafen, verkörpern, sammeln. Bleiben wir mal bei Ansprechen. Ich würde gerne noch mal zu meiner Frage zurück. Was hat diese Dichterin denn mit der Zeit zu tun? Wie äußert sie sich zur Zeit? Ansprechbarkeit ist ihr ja sehr wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass mit Risiko und Idiotie, dem vorigen Essayband, sehr deutlich geworden ist, dass eine Dringlichkeit sie auch quält, sich zu äußern zu dem, was in der Gesellschaft vorgeht. So ist mein Eindruck auch jetzt wieder beim Lesebuch. Täusche ich mich?
Also es gibt bestimmt eine ganz starke kritische Seite in diesem Schreiben an dem, was man vielleicht, um jetzt auch mit Formulierungen von Monika Rink zu arbeiten, sich gegen einen negativen Narzissmus, eine konsumistische Ego-essentialistische Denkweise, gegen eine ideologische Kakophonie des Allmöglichen wendet. Und gegen das feindselige, wehleidige, unbewegliche im Denken, im Handeln, im Agieren, was vielleicht auch mit einer bestimmten vorschnellen und unkritischen und unsorgsamen Umgangsweise mit den Begriffen zu tun hat. Also die Art und Weise, wie Monika Rink über Begriffe spricht, wie sie auch in ihren Poetikvorlesungen, die diesen Band ja gliedern, mit den Begriffen arbeitet, ist immer auch ein Abklopfen der Begriffe, ein sich wenden gegen vorschnelles Einsetzen von Begriffen hin zu einer Offenheit, die aber trotzdem bestimmt bleibt. Also Offenheit nicht im Sinn von Beliebigkeit, sondern Offenheit im Sinn von Genauigkeit, Aufmerksamkeit, Hinschauen, die Sinne gebrauchen.
Also wir dürfen ja nicht aussparen hier, dass schon allein der Auftakt in diesem Lesebuch sich ja auch als politische Intervention versteht. Es ist ja schon ein intelligenter Affront gegen alle Denkrichtungen, die sagen, Identität, Heimat. Im Nachdenken über Poesie werden solche Begriffe sogleich mal ausgehebelt. Das ist ja schon ein sehr markantes Statement und auch schon im ersten Text nachlesbar. Es wird auch ja so Art der Kampf aufgenommen gegen klischeehafte Sprachverwendungen. Ja. Es wird auch nachgefragt, wie sprechen wir eigentlich in unserem Alltag, wenn wir das Wort Studenten gebrauchen, statt Studentinnen und Studenten oder Studentler. Also sie wählt eine diese seltsame Form von Pluralbildung. Das hat aber auch einen politischen Hintergrund.
Und sie behandelt ja ganz auf Augenhöhe die verschiedenen Texte, die bei ihr wirklich nebeneinander und ineinander verflochten sind. Ob es nun ein Gedicht ist oder eine Poetikvorlesung oder ein Essay. Das steht auf Augenhöhe und zugleich bekommt das alles ja etwas sehr Spielerisches. Das Spiel ist ja auch wichtig für Monika Rink.
Ich finde es noch ganz wichtig, dass diese Gliederung in diesem Lesebuch über diese Verben, also dass die Verben ja per se einfach Aktivität immer ausdrücken, schwimmen, ansprechen, schlafen, verkörpern, sammeln. Also in dem Moment, wo wir ein Verb uns vor Augen führen und einfach anfangen, drüber nachzudenken, wie sie das dann sehr dezidiert und sehr genau und von sehr vielen verschiedenen Seiten aus tut, dann sind wir sofort in dieser Bewegung auch drin.
Also ansprechen meint eben zum Beispiel nachdenken über das Ich, das sich in einem Gedicht präsentiert, das auf ein Du gerichtet ist oder eine kollektive Sprecherposition wie ein Wir, ein Kollektivsubjekt, wenn das auftaucht. Also das heißt, poetische Reflexion ist immer zeitkritische oder Gesellschaftsreflexion in den Texten.
Und dazu kommt noch die großartige Leserin Monika Rink, die genaue Beobachterin anderer Kunstwerke. Es gibt hier einen riesigen Resonanzraum, der hier deutlich wird in diesem Lesebuch. Bei Autorinnen sind es zum Beispiel Elke Erb, Ilse Eichinger, Christine Lawand, Tomasz Szalamun spielt eine wichtige Rolle. Was kann man erkennen in diesem Lesebuch, was den Resonanzraum von Monika Rink angeht, wenn man die Kunstbetrachtung anschaut?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch Religion bzw. Religionswissenschaft, auch die Psychoanalyse. Sie bezieht sich auch auf Leute, die in den 70er und 80er Jahren, 90er Jahren noch in Berlin an der FU. Klaus Heinrich zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Autor für sie, der große Religionswissenschaftler, der psychoanalytisch auf Religion auch geguckt hat, Elisabeth Lenk, Claude Lévi-Strauss. Also man kann eine ganze Liste von psychoanalytischen und wie soll ich sagen, auch immer vielleicht von der Seite her denkenden Namen auflisten, die für Monika Rink so ein theoretisches Fundament bilden, auf dem sie sich so souverän bewegt wie kaum jemand sonst in der Gegenwartslyrik, der mir einfällt.
Was ich interessant finde, dass in diesem Lesebuch Champagner für die Pferde wird gegen Ende auch wieder der von Ihnen schon genannte, Beate Dröger genannte, Klaus Heinrich, Versuch über die Schwierigkeit Nein zu sagen. Genau das hat sie schon 2004 als ihr ja Kern Impuls für das freie, offene Denken eigentlich benannt. In dem Lesebuch muss man vielleicht noch den französischen Sprachwissenschaftler, Linguisten Émile Benveniste nennen, der wirklich in jedem dritten, vierten theoretischen Text aufgerufen wird, als Anstoß für ihre sprachwissenschaftlichen, linguistischen Reflexionen, die sie ja auch entwickelt.
Und das Interessante ist, dass sie dabei so zugänglich bleibt, so unglaublich zugänglich. Und dafür hören wir nochmal das letzte Gedicht dieses Lesebuchs. Monika Rink liest Alles Sinnen und Trachten aus ihrem Lesebuch Champagner für die Pferde.
Alles Sinnen und Trachten. Die Menschen waren schlechte Dichter und ihre Töchter trugen riesige Bastarde aus. Das ist das Ende, beschied Gott im Himmel. Und kein Fünkchen Güte erhellte den pechschwarzen Uferwall, die Wasser stürzten. Manch einer sagte sich, bevor ich aus allen Tieren Paare bilde und verlade, gehe ich lieber unter.
Ein Gedicht aus dem Jahr 2009, eigentlich eine apokalyptische Szenerie, die sie da uns mit wenigen Versen entwirft. Aber das Erstaunliche ist doch, dass es trotzdem nichts Resignatives hat. Wie macht sie das?
Das Erstaunliche ist erstmal, wie sie sich auf die Stelle in der Genesis bezieht, also Noahs Arche. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da ist also die Luther-Übersetzung. Alles Dichten war böse. Und sie sagt, bevor ich aus allen Tieren Paare bilde und sie verlade, gehe ich lieber unter, könnte ja auch heißen, so wie das mit Noahs Arche ausgegangen ist, ist das Böse eben nicht aus der Welt verschwunden und so bleibe ich eben lieber in der Welt. Also das ist die Lesart, die ich habe. Ich muss sozusagen nicht auf eine bessere Welt nach der Sintflut hoffen, sondern ich mache die Welt jetzt so, wie sie ist, mir zu Pass.
Ja, aber wenn die Sintflut dann eintritt, dann sind eben noch Tiere da, glaube ich. Das ist, muss man vielleicht noch mitdenken, dass Tiere eben einen tatsächlichen wichtigen Topos, verschiedenste Tiere in ihrem Werk bilden. Und wenn wir schon bei der Schöpfungsgeschichte sind, Sie haben vorhin in Savilke erwähnt, Tomasz Szalamun, den slowenischen Dichter, der 2014 verstorben ist und für Monika Rink ein ganz wichtiger Korrespondenzpartner war, den sie auch übersetzt hat. Und von ihm hat sie ja auch eine Schöpfungsgeschichte aufgerufen in diesem Lesebuch, nämlich der Tomasz Szalamun hat ein Känguru-Gedicht geschrieben und dem Känguru werden eigentlich diese Schöpfungskräfte zugeschrieben. Von den australischen Aborigines erzählt da Monika Rink eine Geschichte, die bei Szalamun da mitschwingt, dass nämlich dem Känguru zugeschrieben wird, dass er eigentlich den Menschen, dass er quasi etwas, das Känguru hat etwas ausgespuckt und das gibt den Menschen quasi die Möglichkeit, Töne, Worte, Wörter und Begriffe zu finden.
Ja, dieses Lesebuch steckt voller Öffnungen. Trotzdem könnte man ja sagen, es bildet in gewisser Weise schon eine Zäsur, wirklich eine Art Zwischenstand ihres Schaffens. Aber sie hat es ja schlau gemacht. Sie hat gleich parallel noch einen neuen Gedichtband veröffentlicht. Alle Türen heißt der, wieder bei ihrem Stammverlag Cookbooks veröffentlicht, für den offenkundig die Operette eine sprachbildende Kraft war. Zeichnet sich hier was Neues tatsächlich ab, ein neuer Schritt?
Das sind ja so Motivbildungen, die so von Band zu Band wechseln. Wenn es im vergangenen Buch die Idiotie war, die jetzt im Lesebuch eher am Rande noch eine Rolle spielt, so ist es nun in diesem Fall dieser Wechsel von Innen- und Außenwelt verkörpert in geschlossenen oder sich schließenden und sich öffnenden Türen und diese merkwürdige Kunst der Operette, für die sie sich begeistert.
Ich finde eigentlich interessant, dass die Operette ja die kleine Oper ist. Ne? Also dass man eben nach so einem großen Band wie Champagner für die Pferde, nach so einem umfangreichen Werk, das Monika Rink jetzt schon vorgelegt hat, nicht was Größeres präsentiert bekommt, sondern mit diesem Bezug auf die Operette, wo vielleicht die Oper ja auch ein bisschen ins Lächerliche verzerrt wird, was Kleineres eigentlich nachfolgt, was Verspieltes, was die Realität auf die Schippe nehmendes, was auch wieder was sehr Lustvolles im Übrigen.
Und vielleicht ist dieser Form der Operette ja auch der Monika Rink angemessen, weil eben das Spielerische, das manchmal einfach in einen Rausch verfallen wollende, das Sinnlichkeitsmoment in dieser Operette halt auch eine große Rolle spielt, dass der schwere Ernst der Oper, das Kraftwerk der Gefühle, der Monika Rink nicht so nahe ist wegen zum hohen Pathosanteil, während die Operette in ihrer lustvollen, dem Rausch hingegeben sein, ihr eher entspricht.
Pathosanteil haben Sie gerade gesagt. Ich würde gerne nochmal auf die Gefühle kommen. Man denkt, wenn es um das Denken geht, um intellektuelle Bewegung, dass Gefühle keine Rolle spielen. Nun ist es ja so, dass zwischen Scherz und Schmerz nur ein Buchstabe liegt, was Monika Rink sehr gut weiß. Das Alberne ist ihr so wichtig, wie auch tatsächlich die Wahrnehmung des Schmerzes. Wie steht es um die Heiterkeit, wie steht es um den Schmerz in diesem neuen Gedichtband?
Es gibt schon auch einen sehr schmerzhaften Anteil in dem Ganzen. Also ich denke zum Beispiel an das letzte Gedicht aus dem ersten Kapitel, Offen lassen, wo die offenen Türen beschrieben werden, durch die der Wind gehen kann, wo gesagt wird, lass die Türen offen, damit die Dämonen ein- und ausgehen können. Und dann aber mit einem Zwischenraum, auch zwischen diesen ersten drei Verszeilen, in der letzten Zeile steht, dann die Angst, gar nichts mehr festhalten zu können. Also diese lustvolle Offenheit, dieses sich nicht festlegen, dieses sich nicht vorschnelle festlegen, hat natürlich auch diese Seite von verloren gehen, keinen Halt haben, ausgeliefert bleiben und sein, was zugleich aber eben auch immer ein Ziel dieser poetischen Praxis ist.
Auf den Weg gebracht hat sie sich ja selber schon in Risiko und Idiotie mit einem kleinen, winzigen Essay, ein Sprengsel, über das Zuschlagen der Türen, was Türen tun. Dort erzählt sie auch eine sehr interessante Geschichte eines zentraleurasischen Stamms, der ganz viele Wörter für Tür hat. Und sie erzählt von einer Begegnung im Hotel, wo Menschen darauf Wert gelegt haben, dass die Türen im Hotel, die sie bewohnen, auf keinen Fall geschlossen werden, sondern immer angelehnt bleiben. Und ihr Denken ist ja etwas, dass die geschlossene Tür eigentlich nicht akzeptieren kann, sondern immer aus den Begrenzungen, aus den Abschließbarkeiten herausführt.
Alle Türen heißt dieser neue Gedichtband von Monika Rink, erschienen in ihrem Verlag Cookbooks. 80 Seiten, 19,90 Euro. Und vorher haben wir gesprochen über Champagner für die Pferde, ein Lesebuch, herausgegeben von Monika Rink und Daniela Seel. Eine sehr zukunftsoffene Retrospektive, wie Sie hoffentlich mitbekommen haben. Erschienen im S. Fischer Verlag, 528 Seiten, 24 Euro. Ich danke Beate Tröger und Michael Braun und wir sagen im Chor, lassen Sie sich diese kluge, lebenskluge und lebenszugewandte Dichterin nicht entgehen. Das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Insa Wilke.